40 Minuten TikTok und dann ist Schluss in China. China ist halt echt so viel gescheiter, wenn es darum geht, unsere Kinder, unsere Teenager davor zu bewahren, dass sie einfach in dieses Doomscrolling kommen, oder? Darüber spreche ich heute. Mein Name ist Christa Gläubhofer-Krampel. Ich bin der Host des Podcasts Zorn und Zuversicht. Und eben genau über dieses Thema möchte ich heute ein paar Gedanken teilen. Ich habe das vor kurzem gelesen. Ich habe gelesen, wie viel gescheiter sie in China sind, weil Teenagern, damit meine ich Kinder unter 14, dort nur maximal 40 Minuten auf TikTok sein dürfen. Und zwar nicht nur sein dürfen, sondern nach 40 Minuten ist einfach Schluss. Dann funktioniert die App nicht mehr. Und gleichzeitig ist es auch so, dass der Content, der dort ausgespielt wird, nicht so wie bei uns, einfach sehr viel Entertainment ist, einfach lustige Videos, sondern es geht vor allem um Bildung. Starker Fokus auf MINT-Fächer, ich glaube, das haben die einen oder anderen schon einmal gehört. Gerade in Asien wird darauf sehr viel Wert gelegt. Da gibt es Museumsführungen online, digitale, die einfach gut aufbereitet sind. Und für mich klingt das ja erst einmal voll super. Und ich habe mir das jetzt ein bisschen angeschaut, ein bisschen genauer. Und dazu muss man sagen, dass TikTok in China nicht TikTok ist. Es ist zwar der gleiche Konzern, der Konzern heißt ByteDance, aber in China heißt diese App, und ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, Douyin. Funktioniert im Grunde nach dem gleichen System, sind aber zwar komplett getrennt, technologisch auch getrennte Plattformen. Jetzt ist es so, es gibt dort diesen Teenage-Mode, den ich schon ganz kurz beschrieben habe, eben diese 40 Minuten, dann ist Ende. Sie müssen sich auch, wenn sie sich registrieren, mit Klarnamen registrieren und du musst nachweisen, wie alt du bist. Ansonsten kann das gar nicht funktionieren, dass nach 40 Minuten diese App abgedreht wird. Und dann ist es so, in China, da gibt es einen regulatorischen Hintergrund. Da gibt es diese Cyberspace Administration of China. Das ist nichts anderes als eine staatliche Institution, die darüber entscheidet, welchen Content du siehst und welchen Content du nicht siehst. Die sagen halt einfach, es ist für uns wahnsinnig wichtig, dass diese Generation, diese Teenager-Generation geschützt wird. Das ist für uns ein ganz zentrales Element. Ich habe jetzt einmal versucht, da ein bisschen genauer reinzuhören. Finde ich das jetzt gut? Finde ich das jetzt nicht gut? Was macht das mit mir? Was sagen auch andere Menschen drüber? Und da bin ich in der Recherche auf den US-Technologen Tristan Harris gestoßen. Vielleicht kennt den jemand, der macht auch super coole Podcast-Folgen zum Thema Social Media, zum Thema KI und ist sehr kritisch, wenn es darum geht. Und er ist auch Mitgründer der Humane Technology. Was ist Humane Technology? Bei mir im ersten Moment war mir so, was fange ich jetzt mit diesem Begriff an? Und im Grunde geht es darum, da haben sie einfach Wissenschaftler, Psychologen, Ethiker zusammengeschlossen und fordern einfach eine Rückkehr der Menschlichkeit, jetzt so in meinen Worten formuliert. Und er hat in einem sehr schönen Satz gesagt, eben über diesen Vergleich chinesisches TikTok versus TikTok für den Rest der Welt. Das eine ist halt die Spinat-Version, während das andere das digitale Opium ist. Ich habe diese Humane Technologies, habe ich mir ein bisschen angeschaut und die machen einfach sehr viel Aufklärungsarbeit. Manche kennen ihn vielleicht auch aus der Netflix-Doku The Social Dilemma. Da hat er eine zentrale Rolle gespielt. Da waren aber auch Menschen, die früher in Führungspositionen von Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Meta gearbeitet haben. Und was ja schon echt krass ist, da haben ehemalige Führungskräfte ganz eindringlich vor diesen Plattformen gewarnt und haben gesagt, das ist gefährlich, was da passiert, das ist nicht gut, wir brauchen da eine Umkehr. Und die in diesem Center for Humane Technologies versuchen eben diese Menschlichkeit wieder zurückzubringen. Und Da gibt es ein paar Forderungen, die sie machen. Und diese Forderungen sind zum Beispiel, es soll kein Autoplay geben. Das heißt, ich öffne Instagram, es soll nicht so sein, dass die Videos automatisch gleich direkt losgehen, sondern ich muss mich bewusst dafür entscheiden, will ich das anschauen oder will ich es nicht anschauen. Eine andere Forderung ist, es muss einen chronologischen Feed geben. Warum? Damit ich auch das sehe, was als letztes von irgendjemandem aus meinem Freundeskreis oder aus den Menschen, denen ich folge oder die mir folgen, sehe und das nicht irgendein Algorithmus bestimmt, den ich ja sowieso nicht verstehe, beziehungsweise der halt einfach auch geprägt ist von denen, die sehr viel Geld in Werbeanzeigen zum Beispiel investieren. Eine andere Sache ist, es muss eine ganz einfache Möglichkeit geben, dass ich meine Benachrichtigungen bearbeite. Das heißt jetzt, wenn ich einstelle, zum Beispiel, oder wie es bei mir zum Beispiel auf Instagram ist. Wir haben einen Instagram-Account, Zorn und Zuversicht. Und wenn jemand ein Reel von mir liked, dann kriege ich direkt eine Nachricht. So, das finde ich natürlich auch super geil. Was mache ich? Ich schaue sofort nach, wer war das und wie viele Likes habe ich denn schon? Weil das ist natürlich, also ich fühle mich ja maximal gesehen, wenn ich da ein paar Likes zusammenbringe. Und die fordern aber, dass es ganz einfach möglich sein muss, diese Benachrichtigungen auch anders einzustellen. Jetzt ist es so, man muss ein bisschen suchen, bis man dorthin kommt. Und ich persönlich habe das Gefühl, das funktioniert auch nicht immer so ganz hundertprozentig. Aber es ist nur mein persönliches, subjektives Empfinden. Und einen vierten Punkt, den ich mir auch noch aufnotiert habe, es gibt noch sehr viel mehr Forderungen, aber für mich eine sehr essentielle Forderung ist, es darf keine versteckte Datensammlung geben. Das heißt, es muss völlig klar sein, welche Daten wofür gesammelt werden und es muss mir sofort klar sein, was mit diesen Daten dann auch passiert. Und jetzt habe ich ja die Sache, ich stimme dem zu und ich behaupte jetzt einmal, also correct me if I'm wrong, aber ich behaupte, die wenigsten lesen sich irgendwelche Datenschutzvereinbarungen, Datenschutzbestimmungen dann wirklich bis zum Schluss durch, weil die sind erstens einmal oftmals sehr schwer zu finden und dann sind sie sehr lang. Und sehr oft sind sie dann auch noch auf Englisch. Und ich glaube, es ist selbst für Menschen, die eigentlich sehr fit sind, in der englischen Sprache nicht immer so einfach, das bis ins kleinste Detail zu verstehen. Also das sind so zentrale Forderungen, die sie in diesem Humane Technologies Center haben und die finde ich sehr gut. Da gibt es auch eine Podcast-Folge, die lasse ich in den Shownotes voll gern da. Da geht es, also der Titel ist, und der hat mir einfach sofort gecatcht, ist What if we had fixed social media? Und das ist ein sehr schönes Beispiel davon, was Social Media jetzt mit uns macht. Das erklären sie sehr gut. Er selber kennt sie halt einfach auch wirklich gut aus mit Technologien und in Technologien. Irgendwo habe ich mal gehört, wird behauptet, dass wie so jemand, der wirklich das Silicon Valley sehr beunruhigt, weil er sich sehr gut auskennt und trotzdem sehr kritisch ist. Diese Podcast-Folge, die kann man sich echt gut anhören, weil auch so ein bisschen eine Vision gezeichnet wird, wie könnte es denn sein, wenn die menschliche Aufmerksamkeit keine Währung mehr ist, sondern wenn wir die Menschlichkeit zurückholen in Social-Media-Kanäle. Und habe ich sehr spannend gefunden und bin im Zuge dessen, wie ich darüber einfach ein bisschen nachgelesen habe und mich ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich noch einmal nachgedacht über diese 40 Minuten in China und habe mir dann gedacht, finde ich das jetzt wirklich immer noch gut. Und mein erster Impuls, vor allem als Mutter, ist, bitte, mach mal das. Lass uns das einfach auch bei uns tun. Ich mag diese Verantwortung eh gar nicht haben. Diese Verantwortung ist riesig. Ich weiß ja überhaupt auch gar nicht, wie ich ein ordentliches Verständnis meinem Kind lernen soll für diese Plattform, weil ich ja das Gefühl habe, ich habe es ja selber nicht so wirklich. Also ich bin ja selber total getriggert von Likes, von Views und finde das ja und bin auch selber kipp oft genug in dieses Doomscrolling rein. Und dann ist mir aber schon der Gedanke gekommen, na gut, ich meine, wir reden hier von China. China ist ein autokratisches System. Das heißt, China wird nicht nur ein Interesse daran haben, die eigene Jugend vor psychologischen Langzeitschäden zu schützen, sondern da geht es ja schon auch darum, eine bestimmte politische Indoktrination auch über soziale Medien nicht nur möglich zu machen, sondern sie tun es ja, indem sie regulieren, was gesehen werden darf und was nicht gesehen werden darf. Und das finde ich nicht gut. Also das finde ich ganz schlecht. Ich finde, der Staat sollte nicht darüber entscheiden, was ich sehen darf und was ich nicht sehen darf. Ich finde schon, dass wir eine ordentliche Kommunikation darüber brauchen, was sind gute Inhalte, was sind schlechte Inhalte. Wir müssen uns damit sehr viel mehr auseinandersetzen und wir dürfen auch nicht alles stehen lassen, sobald es um Gewalt geht, um Erniedrigung geht. Also gibt es ganz viele Themen, die dürfen einfach nett sein. Aber ich darf auch nicht per se sagen, ich sage dir, was gut ist und nur das ist, kriegst du zu sehen. Weil wir ja auch damit sagen, dass Jugendkultur nichts Gutes sein kann. Und als eine Person, die selbst sehr intensiv gelebt hat in ihrer Jugend und unterschiedlichsten Gruppierungen auch angehört habe und es wirklich auch sehr genossen habe, kann ich sagen, Jugendkultur ist nicht nur schlecht. Jugendkultur hat sehr viel Positives und Jugendkultur ist auch etwas, das sehr viel Identität gibt. Würde ich jetzt einmal behaupten, ich finde es gar nicht gescheit, wenn das passiert. Um das zusammenzufassen, es macht mich super zornig, was passiert in sozialen Medien. Es macht mich super zornig, wie wir uns und unsere Kinder vor allem auch ausliefern, Algorithmen, großen Unternehmen, wo wir einfach keine Kontrolle mehr haben. Was mich aber schon zuversichtlich stimmt, sind eben solche Dinge wie das Humane Technology Institute oder Center, die sich sehr bemühen darum, dass hier was Positives auch daraus entstehen kann. Und was mich auch positiv stimmt, ist, wenn ich, und da zitiere ich wie schon das eine oder andere Mal davor auch meinen Sohn, der jetzt vor ein paar Tagen zu mir gesagt hat, heute greife ich mein Handy nicht an, ich lege es auf die Seite und er ist ja begrenzt auf 30 Minuten am Tag und hat gesagt, weil ich bin draufgekommen, wenn ich an meinem Handy so viel bin, dann macht mir nichts anderes mehr Spaß. Dann mag ich nicht mehr rausgehen, dann finde ich Fußballspielen nicht mehr cool, weil dann denke ich nur mehr drüber nach, was ich da gesehen und gehört habe. Und das habe ich sehr gescheit gefunden und das macht mich sehr zuversichtlich, weil ich mir denke, Es ist möglich, dass wir einen reflektierten Umgang haben, dass wir den erlernen. Es kann möglich sein, wenn wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen und wenn wir das Ganze ein bisschen ernster nehmen. Mit dieser Zuversicht freue ich mich, wenn ihr vielleicht auch den einen oder anderen Tipp für uns habt, für mich habt, wie kann man damit umgehen? Ich würde das voll gern teilen. Wie handelt ihr das zu Hause? Was ist eure Meinung dazu und was wünscht ihr euch in Zukunft? Was wünscht ihr euch von diesen Plattformbetreibern? Was wünscht ihr euch aber auch an Regeln? Und wie löst ihr das individuell? Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr die Folge wie immer teilt, liked, kommentiert, schickt mir Nachrichten. Ich freue mich über jede Nachricht von euch und sage danke fürs Dabeisein und wir sehen und hören uns nächste Woche.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.